Ja, Jesus ist, ist eingezogen in eine wunderbare Stadt. Wir haben auch das Privileg gehabt, diese Stadt zu besuchen. Das ist eine wunderschön, wo der Herr wohnt. Ja. Und Walter hat also gelesen, wo er vorher war, der Jesus Christus, gegenüber Jerusalem. Wenn ihr da seid, dann geht er so mal so in den Ölberg da oben. Da sind also das, also von der anderen Seite. Und da ist also ein großes Tal und dann geht er so wieder normal, die Kidron-Tal. Und da steht also ein kleines Tab oder ein Dorf, da ist Bethanien. Und da wohnt Lazarus, da wohnt Martha, da wohnt Maria. Ja. Also in dieser Zeit, Jesus war viel mit seinen Jüngern unterwegs. Er ging in allen Städten und Dörfer, der lehrte in den Synagogen und er predigte das Evangelium. Die gute Nachricht, ja, das predigte das Evangelium vom Reich Gottes, ja. Warum hat er das gemacht? Der war bedrängt für die Liebe zu den Menschen, ja. Das drängte ihm, weil er die Menschen liebte, hat er das getan, ja. Er hat sein Volk, die Israeliten gesehen, dass sie verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Israeliten hatten viel von ihm gehört und gesehen und Jesus tat viele Wunder. Und das war auch ein Zeichen vom Alten Testament, von der Prophetie, dass er wirklich da die Wunder, einen Zeichen seines Namens und ein Zeichen, dass er wirklich der echte Messias ist. Ja. Aber so wie ich vorher gesagt habe, zuletzt war er in dem Haus von Lazarus. Und habt ihr also vielleicht also in Evangelium, vielleicht kennt ihr das, vorher hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Das war etwas Besonderes, ne? Wenn jemand also von den Toten erweckt wird. Ne? Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist etwas wirklich sehr wunderbar und ist ein starkes Zeichen. Ja, und was geschieht jetzt, nachdem Lazarus auferweckt wurde? Dann kommt der Jesus wieder nochmal also zu dieser Familie, wo Martha, Maria und Lazarus sind und noch viele andere, seine Jünger. Und was hat Maria getan? Sie hat also mal also Salböl auf die Füße von Jesus ausgestreut, gewischen. Und eigentlich, also wenn man also jemand das tut man also erstmal für einen Toten, nicht wenn er lebt, ja. Also das ist etwas, also was die Ägypter früher gemacht haben. Die haben ihrem Pharaon also immer gesalbt, dass er also mal also wirklich also in einer Art also ja Leben nach dem Tod. Ja. Aber was sie Maria gemacht hat, sie hat das mit ihrem Haare gemacht und dann seine Füße. Und für eine Frau die Haare, das ist etwas Besonderes. Das ist etwas, wo man, ja, eine, das ist also etwas, also was von Hinneste, von den Frauen her. Und die hat also mal also zu Füßen Jesus auch alles getrocknet, seine Füße mit ihren Haaren. Das Haar, eine Frau ist sie, ihre Ehre ist, sie legt sie ihm, ihre Ehre zu Füßen. Ja. Aber ist es klar, dass natürlich, wenn man also mit dieser Salböl, die sehr teuer war und sehr, also die hat sehr stark gerochen, dass das nicht nur die Füße Jesus also gerochen haben, sondern auch ihre Haare. Sie war auch mit, auch wirklich also hier mit beteiligt. Ne? Ja, natürlich trug Maria den Duft des Salböls noch eine Weile nach diesem Ereignis an sich. So ist es auch, wenn wir Christus anbeten, tragen wir auch sein Wesen, seinen Geist in uns, so wie dem Salböl, die also wirklich in uns bleibt oder in der Haare von der Maria, hat sie ja so eine Zeit lang auch ja, wirklich diese Möglichkeit gehabt, also ja, Jesus an sich auch zu haben. Und so ist es auch, wenn Christus angebetet wird. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir die Ehre geben, wenn wir ihn preisen und loben, dann bleibt es mal an etwas bei uns ein. Ja. Und dieser ganze Raum war also auch erfüllt mit diesen Salböl. Einigen haben sich beschwert. Ja, so ein teures Salböl. Ja, wozu? Wir hätten das verkaufen können. Also hier geht es um Geld. Ja. Ja, und ja, ist jetzt die Frage, wo tragen wir diese Duft? Ja, wir selber, ob wir denn das aufnehmen und tragen wir weiter oder wollen wir dann wirklich das vermeiden, dass dieser Duft in uns reinkommt, dass wir das verkaufen können, dass wir etwas anderes machen? Ja. Ja, kein Haus wird so von Wohlgeruch erfüllt wie dasjenige, von worin Jesus der ihm gebührenden Platz eingeräumt wird. In meiner Familie, in meinem Haus, in meiner Nachbarschaft, ja, trage ich diese Salböl auch mit mir, dass ich das weitergeben kann. Ja, das ist etwas wunderbar und das riecht gut. Das ist das Beste, was es gibt. Ja, dieses Salböl, ein teures Geschenk vom Herrn. Ja, für den Herrn und vom Herrn. Ja. Aber die Erweckung von Lazarus war etwas, eine Sensation. Das hat sich viel gesprochen, also in dem ganzen Land, ne? Wenn jemand also mal so auferweckt wird, ja. Man fragt sich also mal also, wozu die Menschen zu Jesus kamen. Wollten sie dann Jesus sehen? Oder wollten sie dann Lazarus sehen? Ich würde sagen, also wenn das ein Fernsehteam da wäre, ich frage mich also mal also, was sie also mal also filmen würden. Der das getan hat oder der auferweckt ist? Ja, und das war so die Frage, ja, welche Beweggründe haben wir? Ja, auf Jesus allein gerichtet oder auf dem Tat oder auf dem Lazarus? Ja, und in derselben Zeit, das ist Bethanien nicht weit von Jerusalem, dann kommt da so nahe, wo alle Priester, hohen Priester da sind. Ja, was machen sie denn? Ja, da ist die Gefahr droht. Ja, versuchen die hohen Priester Jesus und auch Lazarus zu töten. Warum? Weil sie also die Menschen abgezogen haben von den Tempeln, von der Macht dieser hohen Priester, des Gesetzes. Ja, ja. Und das war also eine Gefahr für ihre Macht. Und deshalb war also die Gefahr groß, dass sie also diese Macht verlieren werden. Ja. Da steht das in Vers 10, also in Kapitel 12 von Johannes. Aber die hohen Priester beschlossen auch, Lazarus zu töten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Ja. Ja. Aber das Schönste, das kommt nachher. Da geht also mal also Jesus nach Jerusalem. Und wichtig war, dass die Konfrontation mit den hohen Priester immer größer waren. Also Bethanien ist circa 3 Kilometer östlich von Jerusalem. Aber Jesus hat es gewusst. Er wusste von seinem schwersten Gang, als er in Jerusalem ging. Hat er mit Sicherheit Angst gehabt, als er wieder nach Jerusalem ging. Obwohl alle ihn gepriesen haben als König, König Israel. Viele Juden versuchten, Jesus zu finden, um auch eigentlich Lazarus zu sehen. Also das war also wirklich gemischt geteilt. Ja. Und trotz dieser Umstände scheut Jesus nicht, nach Jerusalem zu kommen, in Gehorsam zu seinem Vater. Das ist die Situation, bevor dem Jesus runterkam von Bethanien in Kidrontal und dann wieder hoch nach Jerusalem. Ja, Jerusalem war eine laute Stadt, eine hektische Stadt, eine von Leben pulsierende Stadt vor dem Passa. Ja, da könnt ihr euch also auch mal also auch in den Nachrichten, wenn Israel Nachrichten sehen, also im Moment, das ist auch Passa. Und das ist so viel los da. Da kamen also viele Israeliten nach Jerusalem, um Passa zu feiern. Ja. Aber jetzt sieht von Ölberg kommen mit einer kleinen Gruppe, die also im Martha, Maria und Lazarus Haus waren. Und jetzt schließen sich immer mehr Menschen. Ja. Wo steigt Jesus? Auf einem Esel. Ja. Dann hörte eine große Menge, die auf festgekommen war, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahmen Palmenzweige und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israel. Ja. Der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Ja. Das haben sie also geschrien. Aber wer ist dieser König? Ja. Es gab viel Jubelschrei, Hochrufe. Aber dabei war er nur eine kleine Wanderprediger aus Galiläa. Einfach gekleidet. Sandalen an den Füßen. Nicht einmal ein paar Silbergroschen in der Tasche. Harmselig, machtlos, doch seine Anhänger feiern ihm ist, als sei er ein König und werfen ihre Kleider vor dem Esel, ja, auf die Straße, winken mit Palmenzweigen. Dieser Wanderprediger, ein Messias, könnt ihr euch das vorstellen, wenn einen König, so wie wir letzte Woche gesehen haben in Deutschland, dass der König also nicht nur mit einem großen Bentley, sondern also mit einem Twingo oder wirklich also da zu uns kommen würden, was würde er denn sagen? Ist er wirklich ein König? Ja. Der Messias, der König von Israel? Ein Mächtiger oder ein Ohnmächtiger? Das ist die Frage. Ein Hochstapler oder ein Verführer, so wie die hohen Priester sagten, ein Gefahr für das ganze Volk, wie seine Feinde später behaupten, oder von Gott gesandter Retter. Ja. Ist das heute auch anders, wenn man von Jesus redet? Also es ist schwierig, wir wissen nicht genau, wie vielen also man also das gedacht haben oder wie vielen waren sie für Lazarus oder für Jesus. Also wissen Sie, also wenn es eine Menschenmassen gibt, das sind also alles verschiedene also, Denken und Ideen, die also in den Köpfen der Menschen ist, ob die alle eins sind, wissen wir nicht. Ja. Aber hatten sie wirklich verstanden, dass er der Sohn Gottes, das war ihnen wichtig, Jesus, dass wir ihn erkennen als der Sohn Gottes und der Messias Israels. Aber die Frage hat er schon vorher schon gefragt an seine Jünger. Ja. Es war ihm wichtig, dass wir ihn erkennen. Er sprach aber zu ihnen in Lukas 9, ihr aber, wer sagt hier, dass ich sei? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Ja. Und das war eine wichtige Frage, dass in alle die Menschen, die da waren, die also den König Israel, was sagt ihr denn, wer ich bin? Ja, und heute, da müssen wir uns fragen, also wenn Jesus, wenn wir über Jesus reden, also was sagt ihr denn, wer ich bin? Bin ich der Sohn Gottes oder bin ich der Messias? Oder dem Hochstapler oder der, der auch viel von sich reden lässt, aber nicht bringt? Ja. Ja, oder sahen sie die Menge ihn als König, der sie von der römischen Herrschaft befreien würde? Würden sie nur durch ihre Gefühle getragen? Ja, endlich ist er da, dann wird es besser. Ja. Ja, es gibt mit Sicherheit darunter auch viele vielleicht Gläubige, bestimmt. Aber der allgemeine Eindruck besteht, dass es nicht der Fall war, weil also 5 Tage später, was passierte das? Da sagen sie, alle miteinander schrien, die haben geschrien, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Dem gleichen Volk schrie 5 Tage später das. Lukas 23. Ja. Und die Pharisäer, die haben also das also erstaunlich schnell fertiggebracht, Jesus öffentlich zu demütigen, statt sich ihm zu beugen und ihm die Ehre zu erweisen, die ihm zusteht. Ja. Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ja. Welche Forderung stellt uns diese Geschichte an uns persönlich? Wie reagieren wir auf Jesus? Sind wir auch dabei, wenn Jesus von allen bejubelt wird? Vermutlich schon. Das ist einfach. Sind wir aber auch noch mit Jesus, wenn er verschrien und verleumdet wird? Wenn alle gegen Jesus sind, bin ich dann immer noch für Jesus? Das ist die Frage, die der Jesus uns stellt. Ja, sagen selber die Jünger, ja, sagen die Jünger später, wir haben es nicht gleich gemerkt, aber dann ist uns ein Licht aufgegangen. Wir haben es nicht gleich gesehen, aber heute sind wir in diesem Leben alle Prophezeiungen Gottes erfüllt. Genauso haben es die Propheten vorher gesagt, der König kommt zu einem Esel, dem Messias, der von Gott gesandte Heiland, Retter und Erlöser. Das bräuchten sie ja so erstmal dem Geist Gottes, um das zu erkennen. Ja, nachdem sie also das also wirklich das bekommen haben. Ja. Und dieser König, der einziehen möchte, der kommt nicht hoch zu Ross, sondern als einfacher Mensch unter Menschen. Er kommt nicht hochnäsig, sondern demütig. Nicht gewaltsam, sondern sanftmütig. Nicht als Despot, sondern als Friedefürst. Er kommt in diese laute Stadt, wo viel los ist, in diese hektische Welt, in mein einfaches, kompliziertes, gestresstes Leben. Und wisst ihr denn, dass dieses gestresstes Leben, das ist mein Jerusalem. Da möchte Jesus einziehen. Und wenn wir ihn also, einkehren lassen, dann kann ich Ihnen sagen, das gibt ein großes Jubeln, Geschrei im Himmel. Da werden also wirklich also hoch sei gelobt der Herr, der Herrscher. Ja. Steht also im Sacharja 9, Vers 9, Liste Sacharja, das ist ein sehr schönes Buch im Alten Testament. Juble laut, Tochter Zion, jorze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, zu dir. Gerecht ist er und Rettung würde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen, ein Eselin. Aber kommt er wirklich bei mir an? Das ist die Frage. Ich habe doch keine Zeit für ihn. Ich muss doch schauen, dass bei mir was läuft. Die Woche über bin ich vollkommen mit mir selbst beschäftigt. Und am Sonntag ist Ausschlafen dran. Ja, mein Leben ist doch ausgefüllt. Mit Arbeit, Sorgen, angefüllt mit Terminen und Aufgaben vom Keller bis zum Dachboden. Der Beruf, Hausarbeit, Schule, Hausaufgaben, der Alltag unserer Krankheiten, der Verein, Fernsehprogramm, Ausschlafen muss drin sein. Ja, wo ist da Platz für Jesus? Aber wenn ein König zu Besuch kommt, was wird gemacht und vorbereitet? Wo steht das hier? Der rote Teppich wird ausgerollt. Die Ehre wird ihm zugeteilt mit Musikkapelle. Ein vorher abgestimmter Fahrt durch die Volksmenge wird durchgeführt und er wird ja, hervorgeführt vor den höchsten Minister und Beamten des Landes. Das ist der König, der einziehen möchte. Ja, und er wird ihm zu seiner Ehre eine Diener serviert. Das Beste vom Besten, was gibt. Ja. Ja, wenn der Herr oder die Israeliten das angesehen hätten, dann hätten sie sich also mit Sicherheit also anders verhalten. Dann wären die Menschen also ganz anders gewesen. Ja. Man sieht schon 5 Tage später, was sie also gemeint haben. Aber als sie gemerkt haben, so können wir nicht weitermachen, das stört uns, haben sie ihn abgeschafft, diesen Jesuskönig. Haben sie ihn hinausgeschleift aus der Stadt und ihn gekreuzigt. Anstatt dass ein Diener serviert wurde für den König, hat er unter seinen Aposteln ein letztes Abendmahl gefeiert. Das war, was Jesus erwartet hat. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet für einen Mensch? Weil Jesus war auch Mensch. Eine Demütigung unter allem. Ja, das ist also das, dem Ölberg, wo Bethanien liegt, gegenüber Jerusalem. Und dann geht also Jesus auf dem Esel runter, dem Ölberg runter und dann wieder hoch nach Jerusalem. Und dann möchte er also in den Stadt, wo ist der Pfeil? Da. Ja. Geht also in diesem Tor rein, gerade dem, und da kommt also der Tempel. Ja. Ja, ähnlich ist es heute, so wir diesen Jesus bis heute auch immer wieder kreuzigen und mundtot machen, wenn er uns in die Quere kommt, wenn er uns um unsere Interessen, um unser Geld, unsere Zeit, unsere Macht, unsere Stellung in der Gesellschaft oder vor den Menschen um unseren Einfluss. Ja, die Welt meint, die Herrschaft dieser Dornenkönig oder gekrönten König nicht nötig zu haben. Weg damit. Die Welt meint, auf Ehre und Anstand in Sitte und Moral ganz verzichten zu können. Wir haben also viele andere Könige oder Götzen, die also uns beschäftigen. Tja, alles, was uns beschäftigt in dieser Welt. Tja, Computerspielen, gewaltigen Filmen, Sensationsberichterstattung und so weiter. Aber wir brauchen eine Erneuerung. Und der Herr möchte einziehen. Einziehen in Jerusalem. Es sehnt sich unsere Herzen nach Frieden und Geborgenheit. Der Friedenskönig tritt ein. Das ist jetzt also das goldene Tor. Also könnt ihr nochmal hier, so hier sehen. Jetzt ein bisschen anders, weil also sie wurde zerstört und wieder nochmal aufgebaut, zugemauert. Und da wird also mal also nach vor dem tausendjährigen Reich Jesus einziehen. Ja, das goldene Tor. Und jetzt, der Friedenskönig tritt ein. Aber was wollen wir denn tun? Lassen wir ihn doch bei uns in diesem Friedenskönigs, ja, lassen wir uns bei uns aufräumen, so wie er einen Tag später in den Tempel tat. Am Montag hat er wirklich alles aufgeräumt, also in dem Tempel. Und der Tempel, das sind wir. Könnt ihr in 1. Korinther 3 lesen? Ja. Der kommt in Jerusalem, dann danach in den Tempel, räumt auf. Und bei uns macht er dasselbe. Ja. Geben wir unseren Terminkalender, damit er sich noch vor allen anderen Terminen bei uns einträgt. Geben wir unser Geld, geben wir unsere Macht, geben wir unsere Hoffnung, unsere Liebe. So kommt auch Jesus zu dir. In dein Jerusalem, in dein erlösungsbedürftiges, sehnsuchtvolles Leben. Und im Himmel werden viele jubeln für den Eintritt Jesus in deine Jerusalem. Ja, damals wollen die Jerusalemer wollen nicht von ihrer Schuld erlöst werden, sondern von den Römern. Sie wollen sich nicht ändern, sondern die Machtverhältnisse. Ja. Sie wollen nicht die Revolution des Herzens, sondern die Revolution des Schwertes. Aber Jesus will ganz anders. Er will eine Revolution in dein Leben. Ja. Was treibt Jesus, nach Jerusalem zu kommen? Habe ich schon so vorher gesagt, die Liebe zu den Menschen. Jesus liebt dich. Er treibt nicht die Liebe zur Macht nach Jerusalem, sondern die Macht der Liebe. Er will den Menschen nicht politische Erlösung bringen. Glaub mir, in dieser Welt werden wir nicht besser haben. Im Gegenteil, wird es vielleicht noch schlimmer sein. Aber in meinem Leben ist es umgekehrt. Im Moment ist es vielleicht schlimm, aber es kann nur besser werden. Ja. Ja, der bringt Erlösung, sondern bringt also ihnen den Weg und zeigt den Weg, wo man Gott begegnen kann. Und das ist wunderbar. Es wird keine Mitläufe. Ich komme nicht hier, weil mein Nachbarn, mein Sohn, meine Kinder kommen, oder, sondern es wird Nachfolge. Ich komme, weil ich überzeugt bin. Nicht, weil der Mann kommt, sondern weil ich überzeugt bin, dass Jesus einziehen möchte. Ja. Es wird Menschen, die sich mit ihm auf dem Weg der Liebe, auf dem Weg der Vergebung, der Hingabe, der Gerechtigkeit und des Friedens begeben. Ja, er möchte einziehen. Und die Frage, wollen wir dann wirklich Jesus nachfolgen, sein Kreuz auf uns nehmen? Einfach wird das nicht. Wenn wir aufräumen, Da müssen wir einen großen Container bestellen und alles reintun und das abfahren lassen. Ja, wollen wir denn mehr als Mitläufer sein? Wollen wir uns von Jesus dienen lassen, damit auch wir einander dienen können? Und er sprach in Matthäus 16, 24, da sprach Jesus zu seinem Jünger: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Ja. Ja, wir tragen sein Kreuz und unsere Kreuz, dass wir wirklich einsehen können. Was bedeutet persönlich für mich, Jesus einziehen zu lassen? Wir müssen probieren. Aber manchmal stoßen wir an unsere Grenzen. Zum Beispiel meinen Feind wirklich vergeben oder der Mensch, der mich nicht so gerne mag, mit meinen Gegnern Frieden zu schließen oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb oder über Gott zu reden. Versuchen einmal jemand zu erklären, wie man anfängt, Christ zu sein oder wie mein Glauben wächst. Dafür brauchen wir Mut. Aber der Herr schenkt uns diese Zeit. Ja. Wir stehen also in der Zeit zwischen Kreuz und Erlösung. Es ist also Gnadenzeit. Und wir haben noch die Möglichkeit, noch hier zu Jesus zu kommen. Wirklich erneuert zu werden. Dass Jesus in mein Jerusalem einziehen kann. Ja. Wir haben die Möglichkeit, noch aufzuräumen. Ja. Bis er wiederkommt. Er kommt wieder. Ja. Aber wir müssen ihn Platz lassen für mich. Die Tür aufmachen, das große Tor. Und aufräumen, dass er Platz hat. Wenn es keinen Platz gibt, dann kann er nicht reinkommen. Ne? Wenn in meinem Schlafzimmer also mal also durcheinander ist, da sind so viele Bücher und so viele Sachen, da kommt also die Mutter und die räumt auf. Kann ich nicht rein. Das geht nicht, das ist voll. Voll verstopft. Geht nicht. Ja, und wie kommt Jesus in mir ein? Der kommt also auf einen Esel. Wirklich also als demütig. Hochmütiger Eroberer ist er keine. Ja. Der bricht also die Türen nicht ein in dein Leben. Mit Gewalt macht er nicht. Hier kommt Gott, der sich ganz klein macht. Hier kommt das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ein König, der auf einen Esel reitet, demütig und von großer Güte. So kommt Jesus in dein Leben, in dein Jerusalem. Ja. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 29. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, zu dir, zu mir. Innen drin, in Jerusalem. Ja, lass mich einladen. Seinen Frieden, seine Liebe, seine Güte, seine Erbarmen in diese Welt zu tragen. Das macht mein Leben reich und froh und schön. Denn Jesus, das gibt meinem Leben ein Ewigkeitsziel. Lassen wir das also auch mitfeiern, also in dieser Zeit, vor Karfreitag und Ostersonntag. Dass wir uns freuen, das ist die größte Fest der Christen. Ja, lass uns mitfeiern und mitfreuen, wenn der König kommt. Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Amen. Wir wollen kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du einziehen möchtest in unser Jerusalem. Danke, dass du wirklich uns den Mut gibst, dass wir aufräumen können. Danke, dass wir dir den Eintritt freilassen. Dass du uns diese Freude und diese Frieden und diesen Zielen auf die Ewigkeit auch schenkst. Du bist ein guter Hirte. Du bist demütig. Du bist sanftmütig. Und du liebst uns. Danke, dass du da bist. Amen.